Wie stehen junge Menschen eigentlich zum Thema Unternehmertum und Existenzgründung? Und wie sehen diejenigen, die das schon hinter sich haben, also junge UnternehmerInnen, den Wirtschaftsstandort Deutschland? Welche Forderungen haben sie an die Politik? Und wie schaffen wir es eigentlich, dass wieder mehr Menschen ein Unternehmen gründen wollen? Das sind, wie ich finde, zentrale Fragen für die Zukunft unserer Wirtschaft. Und um sie zu diskutieren, habe ich in dieser Folge den Bundesvorsitzenden des Verbands junger Unternehmer zu Gast, Thomas Hoppe. Er ist selbst erfolgreicher Gründer mehrerer Unternehmen und damit der perfekte Gesprächspartner für diese wichtigen Fragestellungen. Viel Spaß bei dieser Episode. Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in der Chefetage. Mein Name ist Live Neugeboren und ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist. Du weißt ja, hier im Podcast geht es immer rund um die Themen Leadership, Unternehmertum und natürlich um ganz viel Kommunikation. Wenn du dich dafür also interessierst, dann bist du hier ganz genau richtig. Wir sprechen ja hier in Deutschland immer wieder darüber, dass mehr Menschen gründen sollten, dass wir mehr Unternehmertum brauchen. Das hatten wir hier auch im Podcast öfter schon das Thema. Und gleichzeitig gibt es ja so eine latente Debatte über junge Menschen und ob die das überhaupt noch so alles wollen. Also ich glaube, dass wir zu wenig Gründungen haben, das ist absolut Konsens. Das ist so, das zeigen auch die Zahlen. Ob das aber gerade die Schuld von jungen Menschen ist, da habe ich mehr als Zweifel dran. Denn es gibt immer wieder junge Unternehmerinnen und Unternehmer, junge Gründer, die da genau das Gegenteil beweisen. Mich würde aber interessieren, was ist denn deren Perspektive auf Deutschland, auf den Wirtschaftsstandort, auf Unternehmertum und vor allem auch auf das Gründen? Darüber möchte ich heute mit Thomas Hoppe sprechen. Er ist nicht nur selber Gründer und Unternehmer, er ist vor allem Bundesvorsitzender des Verbands Die Jungen Unternehmer. Also für diese Fragen der perfekte Ansprechpartner. Deshalb, hallo Thomas.
Guten Morgen, moin.
Ja, schön, dass du da bist. Du bist heute aus Hannover zugeschaltet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Ich sitze in Hamburg.
Genau, Hannover, der Nabel der Welt.
Der genau. Nabel, ja, ich habe das jetzt ein paar Mal gehört, ja. Man sagt ja, das sei der Ort mit dem besten Hochdeutsch.
Genau, wir sprechen, wir schreiben und perfekt angebunden auch. Ich fahre nachher nach Hamburg hoch, eine Stunde mit der Bahn, perfekt nach Berlin, eine Stunde 40, also Hannover ist gut angebunden.
Sehr gut. Ja, ich habe ja schon gesagt, du bist selber Unternehmer und du bist Gründer und Bundesvorsitzender des Verbands der jungen Unternehmer. Wie würdest du dich denn vorstellen? Beschreib doch mal, was machst du so alles? Also was hast du gegründet? Was sind deine Unternehmen? Und wenn du die jungen Unternehmer bist, wie alt bist du selber?
Viele Fragen, genau. Ich fange mit der letzten Frage an. Ich bin momentan 36, also noch unter 40 Jahren. Das ist auch die Grenze, wo wir jungen Unternehmer quasi altersbedingt aufhören und dann zu den Familienunternehmern hochrutschen ab 40. Gegründet habe ich vor 12 Jahren eine Plattform Schülerkarriere, wo wir Unternehmen helfen, Azubis, duale Studenten und Praktikanten zu finden, also eine Karriereplattform. Und da man als Gründermeister nicht nur mit einer Gründung dabei bleibt, sondern danach noch weitere Themen anfängt, kamen noch ein, zwei Sachen dazu, eine Coworking-Firma, wo wir Coworking und Office-Sharing anbieten, eine kleine Unternehmensberatung und bin jetzt auch seit ein paar Jahren als Business Angel unterwegs in verschiedenen Bereichen, das heißt, also ein bunter Mix von aus Hygienebereich, aus Tiernahrung und ganz vielen anderen Themen. Genau, und die Jungunternehmer ist der Verband für die jungen Unternehmer in Deutschland, knapp 1.500 Mitglieder, wo wir eben entsprechend klassische Lobbyarbeit machen mit der Politik über den Rahmen, der aktuell nicht so einfach ist in Deutschland, reden, warum oder wie wir in Deutschland besser wirtschaften können. Und tauschen uns entsprechend im Verband aus. Mein Kollege meinte gestern, eine Unternehmer-Selbsthilfegruppe. wir helfen quasi, uns gegenseitig zu unterstützen, wenn wir Probleme haben, Herausforderungen haben, die vielleicht der andere schon gelöst hat, wie man sich gegenseitig dort supporten kann. Und das von den Gründern als auch den Nachfolgern. Also ein bunter Mix aus verschiedenen Bereichen, die wir hier verbinden.
Cool. Mich würde gleich noch so ein bisschen mehr zu deinen Unternehmen, zu den Gründungen interessieren, aber kommen wir vielleicht erstmal auf diese Verbandsarbeit. Also ich selber war sehr, sehr lange ehrenamtlich in der Politik engagiert und weiß, was so ein Engagement in so einem Bereich auch an Zeit kostet. Wie bist du drauf gekommen, neben gefühlt, was hast du jetzt aufgezählt, mindestens 3 Firmen, die du gegründet hast, dich dann auch noch zu engagieren und auch noch das zu machen. Wie ist das entstanden? Also wie schaffst du es zeitlich?
Genau, ich bin seit ungefähr 7 Jahren im Verband und seit 3-4 Jahren bereits im Bundespräsidium gewesen oder beigeordnet gewesen. Wir haben bei uns intern einen Club der Gründer, heißt der, wo gezielt die Gründer sich im Verband tummeln und gemeinsame Themen dort bespielen, Veranstaltungen machen. Und darüber war ich auch schon im Verband aktiver. Und da wurde ich im vergangenen Jahr gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, die Nachfolge von Sana Röser zu übernehmen, die Verband in den letzten paar Jahren sehr, sehr stark geprägt hat, gut nach vorne gebracht hat. Und da dachte ich, perfekt, coole, spannende Möglichkeiten, riesen Fußstapfen, die man dort, in die man reintreten kann. Und ich habe gesagt, das wäre eine spannende Herausforderung, die ich gerne annehmen möchte. Und ich habe mich in den letzten paar Jahren schon ein bisschen freigeschwommen in meinen Firmen, indem ich probiert habe, mich mehr strategisch in den Firmen einzubringen, also mehr an den Firmen, statt weniger in den Firmen zu arbeiten, sodass ich eben jetzt auch die Zeit hatte, mich jetzt verstärkt in dem Verband mit zu engagieren. Auch bei den Gründungen, in denen ich momentan aktiv bin, bin ich da meist mehr strategischer Natur drin, dass ich nicht jeden Tag oder nicht jede Woche 40 Stunden dafür arbeite, sondern eher die strategischen Akzente setze unter meine Kollegen, mit den Kollegen gemeinsam die Firma voranbringe. Und vom Zeitaufwand bin ich bei dir. Teilweise recht viel, gerade September. Ich glaube, da bin ich 2 Tage in Hannover, den Rest bin ich auf Veranstaltungen in Deutschland und Europa unterwegs. Also bleibt momentan wenig Zeit für die eigenen Firmen. Deswegen muss es auch gut strukturiert und organisiert sein, dass man auch das gut handeln kann.
Ich finde das super interessant. Wir hatten ja gerade hier im Podcast Christina Diempuello, die Präsidentin des Verbands Deutscher Unternehmerinnen. Und die hatte was Ähnliches erzählt. Ich kriege jetzt die genaue Zahl gerade nicht mehr komplett zusammen. Ich glaube, sie sagte, 70% ihrer Zeit vergeht auf solche Dinge wie Verbandsarbeit, Netzwerken, mit Menschen sprechen und nur 30% operativ in den Unternehmen drin. Ist das bei dir ähnlich so von der Aufteilung oder?
Teilweise ja. Wir hatten jetzt, der August war ein recht entspannter Monat durch die Sommerphase. Teilweise habe ich auch eine Woche, wo ich mal 3-4 Tage nur für den Verband arbeite und dann 1-2 Tage für die Firmen. Kommt immer sehr stark darauf an, wie viele Termine gerade anstehen, wie viele Gespräche, Interviews oder ähnliches. Aber kann ich gut bestätigen, 70-30 könnte gut passen. Kommt auch darauf an, wie ich immer machen möchte. Nachher ist ein Ehrenamt. Man kann viel, muss aber nicht viel. Aber da ich es eben sehr ernst nehme und mir auch sehr viel Spaß macht, ich habe so viele Freunde und Bekannte im Verband kennengelernt, möchte gerne jetzt was zurückgeben und da engagiere ich mich momentan sehr stark und bin eben auch viel bei unseren Mitgliedern vor Ort unterwegs und ja, macht mir sehr viel Spaß und aktuell kann man es auch ganz gut handeln.
Der Verband ist, wenn ich das richtig gesehen habe, glaube ich Teil vom Verband der Familienunternehmen, ist das richtig?
Genau, wir sind quasi alle Mitglied im Verband die Familienunternehmer. Mhm. Wir repräsentieren ungefähr 180.000 Unternehmen in Deutschland, rein Familienunternehmer, geführte Unternehmen von großen Unternehmen wie eine Miele, Deichmann, Oetker, bis runter eben zu meiner Schülerkarriere. Minimum hat man 10 Mitarbeiter bei uns und 1 Million Euro Umsatz und sind Inhaber geführt. Das heißt, keine börsennotierten Unternehmen wie eine Siemens oder Bosch oder ähnliche, sondern schon an die Inhaber geführten Unternehmen.
Okay, genau. Das heißt also auch bei den jungen Unternehmer ist diese Mindestgrenze nach unten.
Genau, bei uns haben wir statt ein und ein oder, das heißt entweder 1 Million Euro Umsatz oder 10 Mitarbeiter. Mhm. Und bei den über 40-Jährigen, die dürfen dann beide Kriterien erfüllen. Genau.
Ah, und die gehen dann direkt in die Familienunternehmen rein. Okay, ja, spannend. Bevor wir mal nochmal auf dein Unternehmen kommen, jetzt hast du ganz viel erzählt, was du Verbandsarbeit machst, was du beruflich machst. Was treibst du so, wenn du mal weder das eine noch das andere machst? Gibt es noch irgendwie sowas wie ein Privatleben oder Hobbys oder irgendwas?
Ja, auf jeden Fall. Ich mache sehr gerne Sport und auch viel Sport. Ich finde, Sport ist für mich ein super Ausgleich bei der teilweise doch etwas stressigeren Arbeit oder Verbandstätigkeiten. Ich habe früher mal Leistungssport gemacht und für mich war immer der, was jetzt Laufen gehen oder einfach normalen Sport machen, Tennis spielen, Joggen oder ähnliches einfach perfekt zum Runterkommen. Habe jetzt vor ein paar Wochen wieder angefangen, regelmäßig mehr Sport zu machen, also jeden Tag morgens vor der Arbeit zum Sport. Ist ein perfekter Start in den Tag. Ansonsten viel mit Freunden unterwegs. Ich reise auch gerne, kann man gut kombinieren, wenn man 1-2 Tage unterwegs ist. Ich habe nächsten Monat einen Kongress in Wien und verlängere dann nochmal um 2 Tage, um einfach die Stadt noch ein bisschen zu erkunden. Also kann man ganz gut kombinieren, die Arbeit und dann auch die das Schöne.
Das lohnt sich in Wien, absolut, ja.
Oh ja.
So, was macht Schülerkarriere? Ich meine, Schüler und Karriere, wie bist du da drauf gekommen?
Das war damals im Studium eine Idee. Ich musste ein fiktives Unternehmen gründen und habe dann während des Studiums den Businessplan für Schülerkarriere geschrieben. Und dann dachte ich, nach dem Studium, es wäre eine spannende Idee. Ich probiere es doch mal, eine Plattform aufzubauen, wo man den Übergang Schule-Beruf fokussieren möchte. Haben damals ein klassisches Portal aufgebaut, haben gemerkt, Portale gibt es wie Sand am Meer und haben dann überlegt, wie wir uns abheben können und haben dann angefangen, unseren Karrieremarkt in verschiedene Lernplattformen, die Schulstruktur, die digitale Schulinfrastruktur einzubinden. Und dann kam irgendwann Corona und wir sind die Welle der Digitalisierung der Schulen mit unserem Partner mitgeritten. Und wir sind der einzige momentan in Deutschland, der digital in den Schulen vor Ort Ausbildungsangebote aussteuern darf. Bei knapp 4.000 Schulen aktuell. Und ist recht groß geworden. Viele Unternehmen von, weiß nicht, großen börsennotierten Automobilkonzernen, Industrieunternehmen, Banken, Versicherungen, dem Staat, die dann über uns ihre Azubi-Stellen ausschreiben.
Cool. Das heißt also, wenn du dann demnächst in 4 Jahren die Grenze der 40 überschritten hast, hast du trotzdem noch irgendwie wenigstens da die Verknüpfung zu den jungen Leuten weiter.
Richtig, richtig. Und es macht auch super viel Spaß, wenn man da auch einen gewissen Mehrwert leisten kann. Und für mich ist es immer wichtig, auch bei den anderen Firmen, die ich habe, immer einen gewissen Beitrag zu leisten. Nachher ist nicht der Fokus aufs Geld verdienen, sondern eher, dass man einen Benefit für die Gesellschaft, für die Kunden leisten kann. Und wenn man gut ist, dann kann man davon auch leben. Und mir macht mehr das Spaß, etwas, einen Benefit zu bringen und was voranzubringen.
Aber ist das nicht schon, wenn wir jetzt mal so inhaltlich Richtung Unternehmertum gründen gehen, ist das nicht genau eigentlich das, wie man so schön sagt, Mindset, was man fürs Gründen braucht? Also ich glaube, wenn man gründet mit dem Ziel, ich will jetzt viel Geld verdienen, das wird wahrscheinlich meistens nicht klappen, oder? Sondern du brauchst so einen Antrieb.
Oh, auf jeden Fall. Ich glaube schon. Also bei mir war es auf jeden Fall so, man hat, glaube ich, auch den Drive vom Leistungssport früher gehabt. Hinfallen, aufstehen, weitermachen. Die ersten paar Jahre waren echt eine saure Gurkenzeit. Da hat man 70 Stunden die Woche gearbeitet ich habe mir damals 1.000 Euro ausgezahlt. Ich glaube, dafür wird heute keiner arbeiten gehen. Mhm. Aber es macht einfach Spaß. Man hat so einen inneren Antrieb. Und dass man auch jeden Morgen dann zur Arbeit geht und dann teilweise abends um 8, 9, 10 nach Hause gekommen ist. Das war wie ein Hobby und das weiterhin, finde ich, fühlt sich die Arbeit nicht als Arbeit an, mehr als Spaß. Und man kann sehen, wie die Firma, wie so eine kleine Pflanze immer größer wird. Und das finde ich spannend und man kann sich austoben. Ist viel Try and Error gewesen. Also es macht weiterhin super viel Spaß und ich würde es nicht missen wollen, ich würde es auch nicht tauschen wollen.
Jetzt will ich ja gerade irgendwie so ein Plädoyer für Gründungen halten, aber wo ich jetzt gerade trotzdem dran denken muss, du sagtest saure Gurkenzeit am Anfang. Ich habe vor einigen Tagen auf LinkedIn ein Posting geschrieben, wo ich gesagt habe, wer ein guter Unternehmer sein möchte, der muss irgendwann mal vor dem Ausgestanden haben. Der muss mal eigentlich richtig Existenzangst gehabt haben und das Gefühl gehabt haben, jetzt geht's fast gar nicht weiter und sich daraus dann wieder rausgearbeitet haben, weil das eben ganz, ganz viel bringt, wie dass man vielleicht auch die eigene Fehlbarkeit lernt, dass man weiß, was passiert, wenn man eben wirklich Probleme hat, wie man die dann löst, aber auch vielleicht so ein bisschen Demo zu lernen. Ist das etwas, was du auch erlebt hast, oder?
Ja, hatte ich auch. Also wir waren 2018 auch kurz vorm Aus, da hatte ich 9 oder 10 Monate kein Gehalt. Ich musste die Mitarbeiter bezahlen, ich musste Geld nochmal reinwerfen, um die Miete, Mitarbeiter, alles entsprechend zu finanzieren. Und da hat man dann schon überlegt, macht das weiterhin Sinn oder nicht? Weil irgendwie muss ich auch selber meine eigene Miete und mein eigenes Brot bezahlen. Das war schon eine nervige und blöde Zeit. Dann haben wir nochmal einen neuen Gesellschafter, einen neuen Investor reingenommen, mit dem wir dann die Firma wieder gedreht haben. Und seitdem läuft es mittlerweile sehr gut. Und daraus habe ich viel gelernt, bin ich bei dir. Man lernt dann die Erfolge viel mehr zu schätzen, als wenn man eben immer nur die Erfolgslinie geritten ist. Wir haben auch nicht eine... Es gibt ja viele Unternehmen, die dann eine riesen Finanzierungsrunde einsammeln, viele Startups, das haben wir nicht gemacht. Wir haben über 12 Jahre, 13 Jahre haben wir knapp 200.000 Euro eingesammelt. Oh. Das sammeln viele in der ersten Runde ein oder noch mehr. Das heißt, wir haben viel gebootstrapped und dadurch hat alles eben länger gedauert, als man wahrscheinlich hätte es anders auch machen können. Ich habe viel gelernt, auch gelernt, dass eben nicht jeder Gesellschafter, der da reinkommt und viel verspricht, nachher das auch hält. habe ich bei meinen anderen Gründungen viel rausgelernt und auch die Firmen anders aufgebaut und dann lieber Leute gesucht, die selber unternehmerischen Mindset haben. Und ja, also ich habe viel gelernt und bin ich voll bei dir. Das war eine spannende und erfahrungsreiche Zeit.
Würdest du es heute nochmal machen? Wenn du genau wüsstest, was da dich alles erwartet, oder würdest du sagen, hey, gutes Studium, schöner, gut bezahlter Job, klare Karriere, hättest du wahrscheinlich auch geschafft, also.
Ja, aber nee, ich würde es wieder machen. Ich würde es wieder machen, aber mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, viele Themen anders machen. Und habe ich jetzt auch gemerkt, wir haben gerade eine Gründung vor einem halben Jahr gemacht und die läuft eben deutlich besser. Da bin ich übrigens mit sehr, sehr jungen Gründern dabei. Die sind Mitte 20. Auch zum Thema Gen Z, die sind hochmotiviert und das macht super Spaß mit denen. Die fordern mich auch nochmal, das macht einfach super Spaß, das gegenseitig austauschen, die Firma nach vorne pushen und auch das Klischee, die junge Generation würde nicht mehr arbeiten wollen, kann ich da nicht bestätigen, weil die hochmotiviert sind, weil die einfach das Thema glauben, Spaß dran haben und wir gemeinsam uns auch dann nach vorne pushen. Und sowas finde ich cool und ich habe damals Schülerkarriere alleine gegründet und auch das würde ich heute ungern wieder machen, lieber mit einem Team, wo man gegenseitig die Bälle sich zuspielen kann, ist in der Regel auch deutlich erfolgreicher als die Solo-Gründung.
Ja, das ist absolut so, ja. Was ist der jüngste Gründer, den du mal so kennengelernt hast oder Gründerin, vielleicht bei euch auch im Verband?
Ja, bei uns Verband nicht, aber ich habe mal einem jungen Gründer geholfen, der war damals, ich glaube, 18 Jahre, hat eine Schulplattform aufgebaut, die mittlerweile sehr erfolgreich geworden, recht groß geworden ist, über 10.000 Schulen. Viele Finanzierungsrunden aufgebaut. Ich habe damals seinen Businessplan mit angeschaut. Ich habe ihm damals geholfen, wie man sich vorbereiten kann, welche Schritte zu gehen sind. Aber auch da merkt man eben, die jungen, unerfahrenen Gründer sind dann vielleicht auch nicht immer so die verlässlichsten Partner. Weil wir später mit dem kooperieren wollten, ist nichts raus geworden. Aber er hat trotzdem viel gelernt und ich habe ihm auch helfen können und die Firma ist mittlerweile recht erfolgreich.
Cool. Warum glaubst du, gehen Gründungen immer weiter zurück? Also wenn man sich so Zahlen anschaut, wir haben natürlich immer mal wieder so Schwankungen drin, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist, glaube ich, im letzten Jahr das so ein kleines bisschen raufgegangen, aber letztlich in den letzten 15, 20 Jahren, wir haben vielleicht noch ein Viertel der Gründungen von vor 20 Jahren. Was würdest du sagen, woher kommt das?
Wir haben gerade lustigerweise eine Schulbuchstudie gemacht, wo wir analysiert haben, wie die Schulbücher auf das Thema Wirtschaft, Unternehmertum und Ähnliches projektieren. Und da haben wir gemerkt, Wirtschaft und Unternehmertum wird meist sehr negativ, wenn überhaupt, dargestellt. Und der Staat ist dort ein wichtiger Akteur im Wirtschaftsleben. Und viele Themen werden dort sehr verquer in den Büchern dargestellt. Aus unserer Sicht ist der Staat ein Rahmengeber, in dessen die Unternehmer sich bewegen können. Ist aber kein aktiver Akteur im Wirtschaftsleben. Auch Unternehmer werden dort immer sehr negativ dargestellt. Als Ausbeuter der Kunden, als sehr negative Teile des Wirtschaftslebens. Wenn man überlegt, dass alles, was man eben hier hat, sei es unser Mikrofon hier, der Laptop, alles wird von Unternehmen hergestellt. Wenn wir also keinen Unternehmer hätten, hätten wir eben vieles nicht, eigentlich gar nichts. Und ich finde, in Deutschland haben wir da sehr negative Haltung gegenüber Unternehmern. Wenn man nach Amerika geht oder ins Ausland, da wird man beklatscht, bejubelt, dass man Unternehmer ist. In Deutschland muss man sich quasi fast dafür schämen, dass man Unternehmer ist. Ich war letztens bei einem Geburtstag mit sehr vielen Lehrern. Und da wurde ich dann gefragt, warum ich denn Gründer geworden bin, ob ich denn keinen Job gefunden hätte. Und dann dachte ich so, ja, geil. Also ich habe mich bewusst dafür entschieden und habe ich gefragt, naja, sorry, warum seid ihr ein Lehrer geworden? Habt ihr kein Unternehmen gründen wollen? Also ich finde es irgendwie schade, dass ein Unternehmertum in Deutschland sehr negativ behaftet ist, obwohl wir ohne uns einfach vieles nicht laufen würde. Und da würde ich mir ein Shift wünschen, dass eben Unternehmertum wieder dahin kommt, wo es hingehört, eine wichtige Säule des Lebens in Deutschland, ohne dass eben vieles nicht geht oder gar nichts geht.
Ich muss gerade an ein Gespräch mit Miriam Wohlfahrt denken. Die hat mehrere Unternehmen im Fintech-Bereich gegründet. Die hatten wir vor einiger Zeit hier auch im Podcast. Und die hat so ein ganz lustiges Bild dazu aufgezeichnet und sagte, wenn man sich mal anschaut, im Tatort, also in dieser Krimiserie in der ARD, wenn es da Bösewichte gibt, da sind das, also wenn Unternehmer auftauchen im Tatort, dann sind das immer die Bösewichte. Also man kann eigentlich schon, wenn man Tatort schaut und ein Unternehmer kommt, dann weiß man eigentlich, der war's. So. Und das zeichnet ja so ein Bild, was von Anfang an Unternehmer als schlecht.
Richtig. einmal Tatort und wenn du dann nochmal zu den Kindern gehst, oder Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, wer ist der Böse? Der Unternehmer. Ja. Es fängt ja schon sehr, sehr früh an, dass immer wieder bei den Kindern gezeigt wird, Unternehmertum ist böse. Und das ist einfach sehr traurig. Aber wenn man sich dann anguckt, wer nachher auch die Bücher, also auf der Schubu-Studie basierend nochmal, guckt, wer diese Bücher schreibt, das sind da meist Geografie, Erdkunde, Politik, Sozialwissenschaften, Lehrer, also die gar nichts mit dem Thema Wirtschaft zu tun haben. Und diese schreiben dann nachher ein Buch, wovon sie, nicht böse gesagt, aber kaum Ahnung haben. Und das wird dann nachher in die Schulen reingebracht. Und da haben wir auch gesagt, wir würden uns freuen, wenn Menschen, die Ahnung von der Wirtschaft haben, ein Wirtschaftsbuch schreiben würden. Weil ich meine, ich schreibe ja auch kein Kochbuch, wenn ich nicht kochen kann. Also da würde ich mir so ein bisschen Kompetenz freuen, dass eben wirklich da mehr Fachwissen reinkommt und auch wirklich realitätsnähere Bücher geschrieben werden.
Ich glaube, das ist schon fast ein Zitat, was ich hier rausziehen muss. Ich schreibe hier auch kein Ja, es ist absolut richtig. Ich denke gerade so drüber nach, müsste ich mal versuchen zu recherchieren oder vielleicht weißt du es auch. Ist es in anderen Ländern anders, wenn man so Schulbücher sich anschaut? Wird da Unternehmertum anders gezeigt? Wird das auch von anderen Leuten geschrieben? Weißt du das?
Okay, das ist eine gute Frage. Schulbücher haben wir im Ausland bisher nicht analysiert.
Oder Kinderbücher, ja.
Wäre vielleicht ein guter Punkt. Müsste ich nur spekulieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass dort anders, also gerade in Amerika, wahrscheinlich ganz anders dargestellt wird. Es gibt lustigerweise, aber wurde ich vor, ich glaube, 6 Jahren zum ersten Mal von einem großen Schulbuchverlag gefragt, ob die meine Gründerstory in dem Schulbuch abbilden können. Und dann wird berichtet, wie ich gegründet habe. Und am Ende kommt die Frage, warum hat Herr Hoppe sich für die Gründung entschieden und was motiviert ihn? Und also es wird teilweise schon Unternehmertum aufgenommen, auch nicht immer komplett negativ dargestellt, aber in der Gänze der Bücher, die wir analysiert haben, im Großteil war es leider recht negativ, was ich schade finde. Aber im Ausland wäre mal eine gute Ergänzung vielleicht für die kommende Schubu-Studie.
Ja, also wenn da draußen irgendjemand gerade zuhört, der, weiß ich nicht, in den USA oder sonst wo unterwegs ist und sich damit auskennt, schreibt mir mal auf jeden Fall, wenn ihr da Beispiele habt von Schulbüchern oder von Kinderbüchern, die Unternehmertum anders zeigen oder vielleicht auch von Unternehmern geschrieben sind, würde mich total interessieren. Ich finde, dieses Thema Gründen hat auch ganz, ganz eng etwas zu tun mit Scheitern. Wir hatten ja gerade das schon mit Existenzangst und wirklich mal letztlich auch ganz unten stehen und sich dann wieder raufarbeiten. Ich habe immer so das Gefühl, wir haben in Deutschland auch ein Riesenproblem mit Scheitern. Das wird sofort irgendwie als riesigen Makel angesehen. Ich kann mich ganz gut erinnern, ich habe vor vielen Jahren mal in Düsseldorf im Landtag von Nordrhein-Westfalen gearbeitet und da ging es auch um Gründungen und dann hat damals Christian Lindner, der war damals noch Landtagsabgeordneter NRW, der hat dann eine Rede gehalten, wo er gefordert hat, dass es eine bessere Scheitern-Kultur geben soll. Und was passierte? Natürlich, es hat irgendein, wie sagt man in Norddeutschland so schön, ein Honk aus der SPD-Fraktion hat dazwischen gerufen, dass er ja da viel Erfahrung hätte mit seinen Unternehmen, weil er immer gescheitert wäre. Und dann hat Lindner zu so einem Rand angesetzt, dass man, dass es genau das Beispiel wäre. Wie siehst du das? Erlebst du das ähnlich oder?
Das ging ja damals richtig viral. Das fand ich super. Und auf jeden Fall, ich habe auch meine erste Gründung nach 2010, nach einem Jahr wieder eingestellt, weil es nicht erfolgreich war. Habe dann viel gelernt und mal neu gegründet. Und als ich dann neu gegründet habe, war im Bekannten- und Freundeskreis, haben alle gesagt, ach Thomas, hat doch schon mal nicht geklappt, das wird doch diesmal auch nichts. Dann gab es mega viel Widerstand. Und ich habe gesagt, egal, ich mach's trotzdem und habe es mal probiert. Aber genau diese Scheiterkultur brauchen wir auch in der Politik oder gerade in vielen Bereichen, da traut man sich keine Entscheidung zu, lieber gar keine Entscheidung treffen, bevor ich eine falsche treffe. Und man muss eben abwägen, welche Folgen man hätte, wenn man was macht und wenn man was nicht macht. Und natürlich ist nicht jedes, also ich meine, wenn ich einen Arzt habe, der mich irgendwie, was ich einen Tumor operiert, da hoffe ich schon, dass der nachher nicht scheitert, sondern den Tumor gut entfernen kann. Ja. Aber trotzdem in gewissen Bereichen freue ich mich über einen Try and Error und Probieren. Sollte immer abschätzen, welche Folgen das Scheitern hätte, bevor ich eine Entscheidung treffe. Keine Frage. Aber manchmal ist das nichts tun schlimmer, als wenn ich vielleicht klein gescheitert werde. Und ich habe so viele Fehler gemacht in den Jahren in den Unternehmen. Ich habe viel rausgelernt. Wie sagt man so schön, man sollte, wenn man einmal scheitert, man sollte Fehler nicht 2 oder 3 Mal machen. Sonst blöd, wenn man einmal einen Fehler gemacht hat, rausgelernt hat das ist das beste Lernen, was man überhaupt machen kann. War es nicht damals Edison, der gesagt hat, man muss irgendwie, er hat 1000 Wege gefunden, die nicht funktioniert haben, um dann den richtigen,
oder? Ja, ich glaube, ja.
Zitat muss ich mal nachlesen, aber.
Genau. Genau, kann ich gerne mal für die Shownotes recherchieren, auch das, ich schaue mal, ob das Video, ich weiß, das ist damals viral gegangen, Lindner, der da auf diesen Scheiternvorwurf reagiert hat, mal gucken, ich glaube, das gibt's bei YouTube auch, das verlinke ich dann, wenn es das gibt, auch mal in den Shownotes. jetzt mal von so kulturellen Fragen abgesehen, ich glaube, daran was zu ändern in Deutschland, das ist natürlich, ja, das ist das ganz dicke Brett, da muss man sehr, sehr langfristig dran arbeiten. Was würdest du sagen, gibt es andere Faktoren, Rahmenbedingungen, die gerade in Deutschland verhindern, dass Menschen gründen, auch vielleicht, dass junge Menschen gründen wollen?
Hm. Es gibt momentan viele Herausforderungen in Deutschland. Also zum einen die immer noch überbordende Bürokratie in vielen Bereichen. Nervt es einfach, wenn man gründen möchte und dann nachher x-mal zum Amt laufen muss. Die Prozesse einfach richtig lange dauern. Das ist schon frustrierend und anstrengend. Kommt auf die Branche, auf eine, in der ich dann auch gründen möchte. Gerade wenn man aufs Land rausgeht und merkt, wie schlecht Internet- und Telefonempfang dort ist. Auch da sind digitale Gründungen vielleicht eher schwieriger. Wenn ich in einen energieintensiveren Bereich reingehen möchte, auch da habe ich dann die Herausforderung, macht das in Deutschland aktuell Sinn? Finde ich überhaupt schwer die Fachkräfte? Also sind viele Themen, wo ich überlege, macht das hier in Deutschland Sinn? Kann ich meine Firma überhaupt auch später so groß machen oder skalieren, wie ich es vielleicht möchte? Oder muss ich dann später nach ein paar Jahren ins Ausland gehen, weil einfach hier die Rahmenbedingungen zu schlecht sind. Und da merke ich momentan wenig Einsicht oder wenig Einsicht bei den Politikern, die man spricht mit einem Scholz, man spricht mit einem Habeck, man spricht mit den Politikern, die das eigentlich wieder verändern sollten, dass Deutschland wieder vorankommt. Und da merke ich momentan wenig Einsicht, dass dort ein Umdenken, ein Umändern notwendig wäre. Das finde ich schade. Ich hatte vor ein paar Wochen mal einen Call mit einigen jungen Unternehmern, die alle ausgewandert sind, die auch keine Lust mehr auf Deutschland haben. Da habe ich dann mal gefragt, woran es gelegen hat. Und dann waren das eben diese Themen, Bürokratie, Energiekosten, Fachkräftemangel, aber auch teilweise das Thema Sicherheit, dass man sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlt. Und es sind viele Themen, die auch gerade, wenn man sich die aktuellen Wahlprognosen anguckt, welche Themen die Leute umtreiben, das sind eben solche Themen, die dringend angegangen werden müssen. Und da würde ich mir wünschen, wenn die Politik diese Sorgen und Probleme ernster nehmen würde. Denn wenn noch mehr Unternehmen hier aus Deutschland abwandern, kriegen wir noch mehr Probleme. Und wir hatten noch eine zweite Studie gemacht, wo wir die Sozialabgaben oder eine Sozialstadtstudie gemacht haben, geguckt haben, wo entwickeln sich die Sozialabgaben hin. Und da kommen wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auf über 50% Sozialabgaben. Die Sozialsysteme kollabieren, Rente, Kranken, Pflegeversicherung. Wir sehen es jetzt schon, rein mathematische Themen. Das ist ja nicht kein Hexenwerk, ausrechnen, wann die Systeme kollabieren. Und auch da wird wenig gemacht. Infrastruktur ist in vielen Bereichen kaputt gespart. Nicht nur der Zug, der ständig zu spät kommt, auch generell die digitale Infrastruktur. In vielen Bereichen haben wir viel Nachholbedarf und da sind wir teilweise ein dritte Weltland, wenn man die Infrastruktur sich anguckt. Ja. Ich war auf Bali, habe da 5G gehabt, konnte perfekt auf Bali arbeiten. Hier in Deutschland fahre ich mal mit dem Zug von Hamburg nach Hannover und habe ständig Aussetzung. Und das frustriert und das verärgert mich als Unternehmer und dafür zahle ich Steuern, dass eben der Rahmen geschaffen wird, dass wir in Deutschland auch gut wirtschaften können, dass eben wir in Deutschland auch einen Rahmen haben, der sicher ist, der verlässlich ist und wo wir auch mehr Arbeitsplätze schaffen können. Und in vielen Punkten, die ich gerade angesprochen hatte, hapert es. Und da würde ich mir hoffen oder wünschen, wenn hier mal ein beherztes Angehen dieser Probleme gemacht wird. Und mal gucken, was kommt. Ich hoffe, ich bin noch nicht komplett frustriert und denke immer noch, dass sich da was ändern wird. Und die Gespräche teilweise mit den Politikern zeigen auch auf, es wird nach und nach ernster genommen. Aber nachher ist auch keine Probleme der Ampelregierung. Viele Themen sind auch schon davor in der GroKo leider nicht angegangen worden. Und das muss dringend gemacht werden. Wie gerade angesprochen, Rente, Pflege, Krankenversicherung, das sind eben Themen, die seit Jahren nicht angegangen worden sind, dringend aber gemacht werden müssen.
Ich glaube, also du hast jetzt ja eine ganze, im Prinzip so ziemlich alle denkbaren großen politischen Baustellen genannt. Was ich so das Gefühl habe, ist, eines der drängendsten Bereiche ist tatsächlich dieser, den du, glaube ich, auch ziemlich am Anfang genannt hast, ist Bürokratieabbau. Und gleichzeitig ist es der, der am schwierigsten ist, weil, also ich habe mit unzähligen Politikerinnen und Politikern gearbeitet und natürlich die, also wenn man mit denen über Sozialabgaben spricht, über Infrastruktur spricht und Ähnliches, dann ist denen das alles schon bewusst und vielleicht an der einen oder anderen Stelle haben sie auch, wissen sie das, was passieren muss, finden aber auch einfach keinen Ansatz vielleicht, der entweder mit ihrem Parteiprogramm übereinstimmt oder überhaupt auch funktioniert. Ich meine, manche Sachen sind halt auch einfach echt groß. Aber Bürokratieabbau, da nicken die immer alle. Aber ich glaube, keiner hat von denen wirklich irgendwie auf dem Schirm, was das denn heißen würde. Weil mein Gefühl ist immer, wenn sie dann sich an Bürokratieabbau ranmachen, kommt irgendwas bei raus, was aus Versehen noch mehr Bürokratie geschaffen hat.
Bin ich voll bei dir. Ich meine, wie viele Politiker sind ins Baltikum gepilgert und sich dort angeschaut, wie dort Digitalisierung aussieht, wie dort Verwaltungsdigitalisierung ausschaut. Warum wird aber von diesen Pilgerreisen so wenig umgesetzt in Deutschland? Die Software, die Hardware, was man dafür braucht, ist alles da theoretisch. In vielen Bereichen, wir müssen es einfach nur machen. Aber wenn wir einen analogen Prozess probieren, digital umzuwandeln, scheitert das in vielen Teilen. Also ich merke es bei uns in der Verwaltung, dann schickt man einen Antrag per E-Mail rüber, der dann ausgedruckt wird, gestempelt wird, abgehakt wird, wie auch immer, und dann eingescannt wird, um es dann wieder digital abzudecken. Denke mir auch so, digitalen Prozess nicht verstanden. Und das ist leider in vielen Teilen so. Und wir haben gerade an einer Ausschreibung teilgenommen, ein Digitalprojekt, Gaia X. Und da mussten wir einen Antrag gefühlt 100 Seiten in dreifacher Ausfertigung an die Behörde schicken. Da denke ich mir auch so, eine digitale Ausschreibung für, und dann nachher häuft man gefühlt einen halben Baum für so einen Antrag ab. Also,
ja. Also ich habe ehrlich gesagt aufgehört, mich an öffentlichen Ausschreibungen zu beteiligen. Ich mache es einfach nicht mehr. Ich lehne alle gerade ab, weil es ist so ätzend und kostet so viel Zeit. Wenn man jetzt leider irgendwas hat, wo man das machen muss, dann ist man echt gekniffen.
Bin ich bei dir. Also ich war froh, dass wir nur quasi einer von 15 Teilnehmern waren. Der Rest hat den großen Antrag haben die Kollegen geschrieben. Wir haben nur zwei Seiten schreiben müssen. Aber trotzdem ist frustriert und hat es macht keinen Spaß. Wir waren vor ein paar Monaten in Saudi-Arabien, in Katar. Politisch nicht ganz einfache Länder, aber was ich dort spannend fand, wie dort die Prozesse, wie einfach dort Prozesse gedacht werden, dass man dort innerhalb von 3 Stunden eine Firma gründen kann.
Ja.
Ähnliches im Baltikum. Wir waren letztens in Riga, auch dort die Prozesse super einfach, super, super schnell gemacht und trotzdem sicher. Also warum übernehmen wir das nicht? Ich glaube, in vielen Teilen hat die Verwaltung Angst, ihren eigenen Stuhl abzulegen, was man ja teilweise verstehen kann. Auf der anderen Seite, wir brauchen eh so viel Fachkräfte. Das heißt, wenn ich dort jemand freisetzen würde oder in andere Bereiche umswitchen würde, wir brauchen die Menschen ja trotzdem. Die verdienen ja ihre Arbeit gänze nicht, nur sie haben dann eine spannendere neue Aufgabe vielleicht. Ja.
Aber das ist, glaube ich, ganz viel auch damit zusammenhängend, dass es irgendwie so ein Bewusstsein gibt, weniger Regeln zu wollen überhaupt. Also, dass es nicht alles etwas sein muss, wo Politik und Staat am Ende sagt, okay, da haben wir eine Regelung für. Das Beispiel, wo ich immer drauf rumreite, weil es mich einfach so völlig fassungslos macht, ist jetzt einfach nur aus meiner eigenen Branche. Also es gibt ja so bei uns Kommunikationsstrategie und Marketingmenschen gibt es ja so dieses Medium von Online-Kursen oder auch von Remote-Schulungen und Ähnlichen, womit sehr viele sehr erfolgreich sind. So. Und jetzt gibt es, was viele nicht wissen, in Deutschland die Zentralstelle für Fernunterricht, die ZFU. Das ist vollkommen absurd, wenn man auf deren Webseite geht, das sieht auch aus wie 1980. So, und die ZFU muss alle Online-Kurse, die einen Unterrichtscharakter haben, muss sie zertifizieren. Ein ganz aufwendiger Prozess. Und wenn die nicht zertifiziert sind, kannst du entweder Bußgelder kriegen oder deine Kunden können noch jahrelang später ihr Geld zurückfordern und kriegen es dann auch. Und ich frage mich immer, warum? Warum braucht es überhaupt eine solche Zentralstelle? Man könnte die einfach ersatzlos streichen. Es würde nichts Schlimmes passieren. Es wäre kein Nachteil für Deutschland. Es würde, ganz im Gegenteil, also es würde Geld gespart. Aber das erstmal, also wenn ich das Politikern erzähle, die schauen mich immer groß an, sagen, ja, keine Ahnung, wird wohl wichtig sein.
Habe ich noch nie von gehört, aber ist echt spannend. Wahrscheinlich klingt für mich wie eine ABM, so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ich meine, auch wenn ich hatte vor ein paar Tagen einen Podcast bei Gabor Steingart und da hat man auch ganz kurz über das Wirtschaftsministerium gesprochen. Und dann ist mir der Satz rausgerutscht, naja, es ist wie ein Krebsgeschwür, was immer weiter wächst. Wenn man da mal anguckt, wie viele Arbeitsplätze in dem Ministerium geschaffen worden sind, weil wir auch hier ins Klein-Klein reinkommen. Mhm. Das heißt, wir schaffen nicht den groben Rahmen. Wir wollen, also nicht wir, sondern die Politik möchte es im Klein-Klein definieren, dass der Unternehmer auf keinen Spielraum mehr hat. Und da frage ich mich, hat man gar kein Vertrauen mehr in den Unternehmer? Also man hat das so engmaschig nachher geplant, dass man kaum noch was selber entscheiden kann. Die Frage, brauche ich das wirklich? Reicht es nicht aus, einen entsprechenden Rahmen zu schaffen, in dem die Unternehmer verlässlich und gut arbeiten können? Und nachher bin ich auch Unternehmer geworden, weil ich auch die Freiheit liebe, weil ich auch die Möglichkeit haben möchte, etwas gestalten zu können. Und hier wird in vielen Teilen der Gestaltungsrahmen komplett genommen. Wir sind bewusst, dass wir natürlich einen gewissen Rahmen brauchen. Wir wollen Steuern zahlen. Wir wollen ja auch, dass das Land voranbringt. Aber trotzdem muss ich hier gucken, wie ich den Unternehmer nicht nur Steine in den Weg werfe. Und da würde ich mir ein bisschen mehr Offenheit wünschen. Und
absolut. Jetzt musst du dich natürlich als Vorsitzender von so einem Verband immer ein kleines bisschen vielleicht auch in der Positionierung vorsichtiger bewegen. Ich bin da natürlich total frei, von daher mal ganz offen herausgesagt, ich verstehe halt auch einfach die Parteien nicht, warum sich dem niemand annimmt. Also dass jetzt vielleicht das nicht das Thema ist von SPD und Grünen, geschenkt. Also wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, dass das deren Kernthema ist, Bürokratieabbau. Bei der CDU bin ich mir schon nicht mehr ganz so sicher, aber ja, ist vielleicht auch nicht das, wo ich als erstes dran denke. Aber liebe FDP da draußen, so jetzt hier mal mein Appell gerade. Hört doch mal auf, nur über irgendwelche blöden Steuern, Verbrenner oder kostenfreies Parken zu sprechen. Das interessiert am Ende viel, viel weniger Menschen als das. Das wäre doch euer Thema. Das wäre euer Thema da draußen. Macht das endlich. So, das war jetzt mein Appell einmal.
Bin ich bei dir, wobei ein kleiner Punkt vielleicht dazu. Wir als Jungunternehmer sind auch die öfters auch mal ein bisschen härter draufhauen oder nicht härter draufhauen, sondern auch mal ein bisschen offener sind, auch Themen anzusprechen. Unabhängig, welche Partei es macht oder nicht, aber ich bin beide, dass da relativ wenig gemacht worden ist. Und ob es nachher die FDP, ob es nachher die Grünen, ob es nachher die SPD, ob es nachher die CDU. Also es muss angegangen werden. Ehrlicherweise, ich erwarte momentan von der Ampel in dem Hickhack, was wir momentan haben, relativ wenig Progression, relativ wenig Fortschritt und Veränderung. Ich hoffe eigentlich nur, dass jetzt in den nächsten anderthalb Jahren oder nächsten ein Jahr, was wir noch ungefähr haben zur nächsten Wahl, nicht noch mehr verbockt wird. Und momentan ist eher quasi Schadensbegrenzung. Ich erwarte kaum noch wirklich ein Voranschreiten. Und ich traue, die letzten Jahre haben mich ganz schön desillusioniert, was möglich ist in der Politik.
Mich ehrlich gesagt auch, aber das habe ich hier auch schon öfters, glaube ich, mal anklingen lassen. Kommen wir mal zurück zu jungen Menschen. Wir versuchen wieder positiv zu werden. Ich habe vor kurzem eine Studie von der Bertelsmann Stiftung gesehen und die fand ich total ermutigend. Die hat nämlich gesagt, fast jeder zweite Mensch, junge Mensch in Deutschland, könnte sich eine Unternehmensgründung vorstellen. Und das ist ja eigentlich so genau das Gegenteil von dem, was man vielleicht als Vorurteil haben könnte über junge Menschen. Hast du so das Gefühl, wir kommen da in so eine Generation des Gründens rein oder wie ist so dein Eindruck?
Ich glaube generell, die junge Generation wird ein bisschen unterschätzt oder falsch wahrgenommen. Ich glaube, die sind nicht unbedingt faul, wie von vielen gesagt wird. Sie wollen einen Sinn in der Arbeit oder in der Tätigkeit sehen, die sie machen. Und ich glaube, wenn ihr einen Sinn darin sehen und auch verstehen, warum und warum etwas gemacht wird, wofür etwas gemacht wird, dann kann es eine Gründung sein, dann kann es auch eine Angestellten-Tätigkeit sein. Ich glaube, dann kann man die gut motivieren. Mhm. Und ich merke es bei meinen Mitgründern, die eben Mitte, Anfang 20 sind, die sind hoch motiviert. Die haben vor, ich glaube, 4 Jahren mittlerweile eine eigene Online-Nachhilfe aufgebaut, die super skaliert ist. Sie haben innerhalb von 3 Jahren 500.000 Follower mit Bildungscontent aufgebaut bei Social Media.
Ja.
Also finde ich super, super spannend, was sie geschafft haben. Und das in diesen jungen Jahren. Und die haben Lehramt studiert, also nicht unbedingt das Fach, wo man denkt, okay, das wären die Gründer von morgen. Also finde ich super interessant. Und mich würde es freuen, wenn die Studie stimmt und wirklich noch mehr junge Menschen gründen möchten. Perfekt. Ich war letztens bei Startup-Teams. Das sind ja auch junge Schüler, ich glaube, die waren 16, 17, 18 Jahre alt teilweise, die schon Gründungsideen haben und die umsetzen. Und das fand ich inspirierend und super spannend, wie viel richtige Bewegung gibt, das Thema voranzuschieben. Wir im Verband, die Familienunternehmer und Jungunternehmer, sagen zwar nicht Startups dazu, sondern eher die Familienunternehmer erster Generation, weil wir natürlich einen langfristigen Horizont haben. Wir sind Wir unterscheiden uns auch ein bisschen von den klassischen Startup-Gründern, die eine Firma aufbauen und dann mit dem Ziel haben, vielleicht nach 2, 3, 5 Jahren zu verkaufen. Ich habe meine erste Firma vor 12 Jahren gegründet und bin immer super zufrieden damit und habe momentan auch keine Bestrebung, die Firma zu verkaufen, weil es einfach Spaß macht und ich sehe, wie die Firma vorangeht, warum sollte ich dann verkaufen? Und ich glaube, da würde ich mich freuen, wenn auch bei den jungen Gründern ein solches Mindset auch mit durchkommt, sagen, wir bauen was langfristig auf mit dem Ziel, das vielleicht für die nächsten Generationen auch zu behalten und nicht einfach nur aufzubauen und dann zu verkaufen. Und ja, also generell Gründertum bei den Jungen fördern, perfekt. Wenn man dann noch dieses Mindset der Familienunternehmer mit reinkriegen könnte, wäre es perfekt. aber genau, also wo ich kann, unterstütze jetzt auch. Wir haben gerade eine neue Reihe aufgebaut bei uns im Verband, jungen Gründer mit den etablierten Familienunternehmen zusammenzubringen. Das kommt super gut an und ist ein super befruchtender Austausch für beide Seiten und das wollen wir auch noch weiter fördern.
Mhm. Cool. Was ich mich immer frage, ist, wir sehen ja sehr, sehr viele Gründer so in diesem ganzen digitalen und Dienstleistungsbereich. Also ist ja jetzt bei dir gerade ähnlich. Ist sehr, sehr digital. Aber eigentlich sind oder waren, ein bisschen schwierig gerade, waren wir ja ein Industrieland. Gibt es auch junge Industriegründer? Kennst du da Beispiele?
Mhm. Die Reihe, die ich gerade angesprochen habe, diese Familienunternehmer- und Startup-Reihe oder Jungunternehmer-Reihe, da hatten wir vergangene Woche in Essen mit Brick eine coole Veranstaltung im Bereich Energie. Also junge Gründer im Bereich Energie und Energiewirtschaft. Das war super interessant. Da war ein Gründer dabei, Mitte 20, hat eine Firma vor 3 Jahren aufgebaut, 70 Mitarbeiter, ein paar Millionen Euro Umsatz im Bereich Photovoltaik, Energiesysteme, also klassische Old Economy quasi. Fand ich super interessant. Da waren viele Gründer, die in diese Energie, in dem Energiesektor vorangehen. Im Bereich Wasserstoff, im Bereich Photovoltaik, im Bereich Energiemanagement. Und das war dann zum einen Tech, zum anderen aber auch das ganz klassische Handwerksgeschäft, die Photovoltaik-Module aufs Dach bringen und was aufbauen. Hab letztens aber auch einen Gründer kennengelernt, der im Deep-Tech-Bereich war, auch super spannend. Es gibt viele, nicht nur die Plattformanbieter, die irgendwelche, das neue, keine Ahnung, neue Facebook aufbauen wollen, sondern schon auch viele, die in der Forschung und Entwicklung mit dabei sind. Gestern Abend hatten wir eine Veranstaltung in Hannover. Da war eine Gründerin mit dabei, die vegane Schwangerschaftstests macht, die mit die Basis da Kieselalgen, glaube ich, als Indikator zum Herausfinden, ob sie schwanger ist oder nicht. Also kann es gerade schlecht erklären, aber auf jeden Fall, das war ein Thema aus der Uni heraus gegründet im Forschungsbereich und die skalieren super spannend. Es gibt auch die Gründer mit Forschungsbackground und nicht die Nummer, nicht die Plattformideen.
Ich glaube, wir müssten diese Beispiele noch viel mehr ins Rampenlicht rücken, noch viel mehr zeigen. Also ich beispielsweise kriege relativ wenig mit von Gründungen und von vor allem jungen Gründungen im Industriebereich. Und ich glaube, das wäre tatsächlich auch nochmal eine echte Aufgabe für, glaube ich, ganz viele Akteure zu sagen, wir müssen ganz dringend Unternehmertum, egal ob alt oder jung in Deutschland, viel mehr zeigen, einfach viel mehr sichtbar machen. Weil dann würde ja automatisch, um jetzt mal den Bogen zum Anfang zu spinnen, automatisch auch ein positiveres Bild entstehen. Dann würde man ja sehen, was das für Leute sind und was die vielleicht auch durchmachen und ähnliches. Ich habe einer meiner Kunden ist ein ganz klassischer Industrieunternehmer, der vor etwa 30 Jahren ein Industrieunternehmen gegründet hat und was sehr, sehr, sehr erfolgreich geworden ist. Und mit dem war ich vor einigen Tagen privat was essen und dafür hat er seinen sehr teuren, sehr roten Sportwagen aus Italien aus der Garage genommen und ist dann durch das Wohngebiet gefahren. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, und hast du hier so Neider in dem Wohngebiet? Und dann meinte er, nee, überhaupt nicht, weil er wohnt hier seit 30 Jahren und die hätten alle mitgekriegt, wie er gearbeitet hätte die letzten 30 Jahre. Das hätten die alle mitgekriegt. Deshalb, also seine Nachbarn, die unmittelbaren, da wäre keiner ein Neider deshalb. Und das fand ich ein ganz starkes Bild, weil das ja gezeigt hat, wenn man mitbekommt, was es bedeutet, so ein Unternehmen zu zeigen, dann gibt es halt auch vielleicht viel, viel weniger so negative Reaktionen darauf.
Schönes Beispiel, da würde ich mir mehr von wünschen. Also ich habe bisher das Gefühl gehabt, entweder ist man als Unternehmer erfolgreich, dann kommen die Neider und gönnen das nicht, oder man scheitert, sagen alle hier, der Unternehmer kriegt es nicht gebacken. Man muss quasi irgendwie so zwischendurch mitschwimmen, dass man nicht auffällt. dass man quasi nicht stört und nicht irgendwie dann ins Negative reingeht. Das finde ich schade, aber es ist ein perfektes Beispiel, was du gerade meintest, dass anscheinend ja auch der Erfolg mal gegönnt wird. Und da würde ich mir mehr von wünschen. Und ich bin bei dir, wir sind ein Industrieland noch. Und ich glaube, wenn wir das bleiben wollen und auch weiterhin in der Fertigung, in der Industrie erfolgreich und stark sein wollen, brauchen wir auch mehr Gründer oder mehr Innovationen in diesem Bereich. Und es gibt schon gute Gründungen oder Ausgründungen aus der Hochschule. Was wir aber leider in Deutschland immer wieder verpassen, wir haben eine super Grundlagenforschung, sei es ein Fraunhofer oder ähnliche Institute, die viel forschen, viel entwickeln. Aber nachher wird da relativ selten in Deutschland eine große Firma ausgemacht. Die Ideen werden dann quasi angeteasert oder aufgebaut und dann wandern die Firmen meist ab ins Ausland und machen es dort groß. Oder die Patente und ähnliche wandern direkt ins Ausland. Das finde ich schade. Wir haben schon so viele spannende Sachen hier entwickelt, die aber nachher in anderen Ländern erfolgreich vermarktet worden sind. Ich glaube, da brauchen wir eine stärkere Selbstvermarktung. Ich glaube, wir sind, gerade das Niedersachse, Hannoveraner, wir sind sehr bodenständig, sehr zurückhaltend mit den Erfolgen, haben trotzdem viele spannende Unternehmen aufgebaut, aber wir sind eben nicht so, dass wir damit herausgehen. Ich glaube, das ist auch ein Problem in Deutschland generell. Wir sind vielleicht ein bisschen zurückhaltender, was unsere Erfolge angeht. Und ich würde mich freuen, wenn wir diesen Turnaround schaffen und Deutschland wieder dahin bringen, wo wir hingehören, in die Erfolgsspur und als Vorzeigeland im internationalen Vergleich mit anderen großen Staaten. Und momentan wandern wir ja gerade eher runter statt nach oben. Und da würde ich mir freuen, wenn wir uns da wieder die Fahrtrichtung ändern würden. Und ich glaube, weiter nach Deutschland. Ich habe meine ganzen neuen Gründungen auch alle in Deutschland gerade gemacht und nicht im Ausland, weil ich immer noch glaube, dass wir den Turnaround hinkriegen. Aber er muss eben bald kommen, bevor wir hier echte Probleme kriegen.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. Das war ein sehr, sehr spannendes und interessantes Gespräch. Bin gespannt, wie es weitergeht und hoffe, dass wir genau diesen Turnaround hinkriegen. Du hast jetzt gerade gesagt, wir müssen mehr Erfolge zeigen, mehr Gründer zeigen. Wenn du demnächst bei mir die Chefetage hörst, das wäre so meine letzte Frage. Hast du irgendeinen Unternehmer, eine Unternehmerin, vielleicht eine Gründerin, Gründer, von dem du sagst, die würde ich hier gerne mal hören?
Ich könnte dir meine beiden, diese kleine Nachhilfefirma empfehlen, das ist die Mathe-Mind-Firma. Das sind die beiden Gründer, Josef und Johannes, die haben auch gerade ein Buch rausgebracht. Super erfolgreiche Gründer, finde ich super spannend. Schau dir die gerne mal an, vielleicht wäre das ja auch cool. Ein spannender Podcast für nächste Chefetage. Zwei Gen-Z-Gründer, die nach vorne gehen.
Das ist doch eine klasse Idee. Vielen herzlichen Dank. Wenn es euch da draußen auch gefallen hat, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, lasst eine Rezension da, ein Like da oder wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge für die nächsten Themen habt, wenn ihr uns jetzt heute auch Thomas irgendwas wissen lassen wollt, dann schreibt auf jeden Fall die Kontaktdaten, findet ihr in Shownotes und wir gucken auch mal, ob wir tatsächlich nochmal diese Rede von Christian Lindner und wir hatten ein paar andere Sachen noch, die wir alle in die Shownotes stellen wollen, das machen wir. Und ja, das war's für heute. Vielen Dank, Thomas, für deine Zeit.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht, danke dir.
Gleichfalls und euch da draußen, bis bald. Tschüss.
Ciao.